Jetzt schlagen Sie Ihren Bibeln bitte 1. Mose 42 auf, Seite 48. 1. Mose 42. Von Vers 1 ab. Als aber Jakob sah, dass Getreide in Ägypten zu haben war, sprach er zu seinen Söhnen: Was seht ihr euch so lange an? Jakob war noch einer, der den richtigen Blick hat, ein Tatmensch. Und ja, sie meinen, glauben, die wären Träumer. Diese leidenschaftlichen Söhne Jakobs, die waren Träumer. Jakob hat immer realistisch gewusst, wie man handeln muss. Glauben, die wissen, wo es brennt, und dann handeln sie. Siehe, ich höre, es sei in Ägypten Getreide zu haben, zieht hinab und kauft uns Getreide, dass wir leben und nicht sterben. Da zogen hinab 10 Brüder Josefs, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Aber den Benjamin, Josefs Bruder, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen. Denn er sprach, es könnte ihm ein Unfall begegnen. Ich habe natürlich in der Zwischenzeit längst bereut, dass wir die Josefsgeschichte in 3 Partien nur auslegen und nicht in 25. Und es ist zum Beispiel ein Gedanke ganz großartig bei Jakob Kröker in seinen wunderbaren Bibelauslegung, dass er sagt, Jakob muss lernen, das Letzte hergeben. Sitzen ganz viele hier, die damit nicht fertig werden, dass sie das Letzte hergeben müssen, weil es Gott ihnen aus den Händen genommen hat. Gott ist kein Kaputtmacher ihres Lebens, er will den Jakob segnen. Das kommt ja an der Geschichte nachher noch, dass er auch den Benjamin hergeben muss, nicht nur den Josef. Die geliebten Kinder. Aber darüber will ich heute nicht predigen, das wäre eine Predigt für sich, die können Sie selber weiterspinnen. Was das Wort Gottes Ihnen da sagt, aus der Sicht Jakobs, wir sehen es heute nur aus der Sicht der Brüder. So kamen die Söhne Israels Getreide zu kaufen, samt anderen, die mit ihnen zogen, denn es war auch im Lande Kanaan Hungersnot. Aber Josef war der Regent im Lande und verkaufte Getreide allem Volk im Lande. Als nun seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder auf ihr Antlitz. Und Josef sah sie an und erkannte sie, aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sprach zu ihnen: Wo kommt ihr her? Sie sprachen: Aus dem Land Kanaan Getreide zu kaufen. Aber wiewohl er sie erkannte, erkannten sie ihn doch nicht. Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte, und sprach zu ihnen: Ihr seid Kundschafter und seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Sie antworteten ihm: Nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, Getreide zu kaufen. Wir sind alle eines Mannes Söhne, wir sind redlich, wir sind ehrliche Leute, und deine Knechte sind nie Kundschafter gewesen. Er sprach zu ihnen: Nein, sondern ihr seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Sie antworten ihm: Wir, deine Knechte, sind 12 Brüder eines Mannes Söhne im Lande Kanaan. Und der Jüngste ist noch bei unserem Vater, aber der eine ist nicht mehr vorhanden. Josef sprach zu ihnen: Es ist, wie ich euch gesagt habe, Kundschafter seid ihr. Daran will ich euch prüfen, so wahr der Pharao lebt. Ihr sollt nicht von hier wegkommen, es komme denn her euer jüngster Bruder. Sendet einen von euch hin, der euren Bruder hole, ihr aber sollt gefangen sein. Daran will ich prüfen eure Rede, ob ihr mit Wahrheit umgeht. Andernfalls, so wahr der Pharao lebt, seid ihr Kundschafter. Und er ließ sie zusammen in Gewahrsam legen 3 Tage lang. Am 3. Tag aber sprach er zu ihnen: Wollt ihr leben, so tut nun dies, denn ich fürchte Gott. Seid ihr redlich, so lasst einen eurer Brüder gebunden liegen in eurem Gefängnis. Ihr aber zieht hin und bringt heim, was ihr gekauft habt für den Hunger, und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so will ich euren Worten glauben, so dass ihr nicht sterben müsst. Und sie gingen darauf ein. Sie sprachen aber untereinander: Das haben wir an unserem Bruder verschuldet, denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Ruben antwortete ihnen und sprach: Sagte ich euch nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören, nun wird sein Blut gefordert. Sie wussten aber nicht, dass es Josef verstand, denn er redete mit ihnen durch einen Dolmetscher. Und er wandte sich von ihnen und weinte. Als er sich nun wieder zu ihnen wandte und mit ihnen redete, nahm er aus ihrer Mitte Simeon und ließ ihn binden vor ihren Augen. Nun bleibt also Simeon zurück, gefangen im ägyptischen Gefängnis, und die Brüder ziehen wieder heim zu ihrem Vater. Unterwegs in der Herberge, als sie ihre Säcke öffnen, finden sie obendrin im Gepäck das Geld und sie erschrecken. Aber was sollen sie tun? Sie kehren heim zum Vater. Der Vater sagt, es bringt alles Unglück. Aber eines Tages war das Getreide verbraucht und der Hunger kehrt wieder ein in der Familie Jakobs. Und die Brüder sagen, jetzt, wir müssen noch einmal hinuntergehen nach Ägypten. Der Vater Jakob meint, das wird schrecklich, jetzt habe ich schon zwei Söhne verloren, was soll denn noch werden? Und dann kommt der Juda und sagt, Vater, wenn du nicht so lang rumreden würdest, wären wir schon lang wieder zurück und hätten das Getreide geholt. So rüsten sie sich, wie das leuchtet dem Vater ein, sie ziehen nach Ägypten, richten wieder das Gepäck, nehmen das Geld vom letzten Mal noch einmal mit, um gleich den Irrtum aufzuklären. Aber sie sagen, die Brüder, jetzt müssen wir den Benjamin mitnehmen. Und das war das, was dem Jakob unmöglich erscheint. Die Rahel war ja diese Frau, die er vor allem geliebt hat. Übrigens, schlimmer kann man es nicht beschreiben, wie diese Vielehen grausam waren, als in den Bibelbüchern. Ich könnte mir nicht denken, dass einer nach jenen Zeiten Heimweh hat. Es gibt nur eine Liebe, und die war die Liebe Jakobs mit Rahel. Und dann wurden sie, die Brüder Josefs, in das Haus Josefs, in den Palast geführt. Er war ja Großwesir von Ägypten. Und gleich, bevor sie an den Tisch sich setzen, reden sie mit dem Verwalter und sagen, wir haben das Geld dabei. Sicher ist da ein Irrtum passiert. Er sagt, sorgt euch nicht, kommt her. Und sie wundern sich, dass sie dem Alter nach zu Tisch gesetzt wurden. Die Füße werden gewaschen, die Bediensteten richten auch die Esel, und dann kommt Josef, erkundigt sich nach dem Vater. Die Brüder fallen auf den Boden, sie verneigen sich vor diesem großen ägyptischen Herrscher. Und nachdem das alles dann zelebriert war, die Mahlzeit, bekommen sie ihr Getreide, es ist alles gerichtet. Aber Josef hat Anweisung gegeben, dass sein Becher in den Sack Benjamins getan wird. Und als dann die Brüder zur Stadt hinausgeritten waren, sprengten Bote hinterdrein und sagten, stopp, 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 da ist was passiert, das kann doch nicht wahr sein, ihr habt die Gastfreundschaft missbraucht, ihr habt den Becher geklaut. Die Brüder sagen, wir, ehrliche Leute, würden nie was tun, was denkt denn auch, gibt es überhaupt nicht, ich kann es machen, was ihr wisst, untersuchen uns alle. Der, bei dem man den Becher findet, der soll sein Leben verwirkt haben. Der sei des Todes. Und wir wollen alle Sklaven sein. Gut, er fängt an, der Bote in den Säcken rumzuwühlen und findet den Becher im Sack Benjamins. Da zerrissen sie ihre Kleider, aber es genügt noch nicht. Und zogen wieder in die Stadt und Josef fragt sie, warum habt ihr das tun können? Wisst ihr nicht, dass ich die Wahrheit weiß? Und der Juda sagt, Kapitel 44, Vers 16, Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Sie beschönigen nichts mehr. Wir sind deine Sklaven. Dann sagt Josef, nein, nein, nicht ihr, sondern der eine, bei dem ich den Becher gefunden habe. Und dann kommt der Juda und da wacht auf einmal Bruderliebe auf. Das Wort Bruder ist in der Bibel ein heiliges Wort. Ich weiß ja auch, dass es bei uns in der Gossensprache zu den schlimmsten Bedeutungen entwürdigt wurde. Es ist ein wunderbares Wort, wie die Bruderliebe aufwacht und ein Juda auf einmal spricht und dann die ganze Geschichte noch einmal erzählt. Der eine Bruder, der ist irgendwo verschütt gegangen, da war ein Unfall und mein Vater, der hat gesagt, ihr dürft so nicht heimkommen. Und schließlich, Vers 32, Kapitel 44, ich, dein Knecht, bin Bürge für den Knaben. Ich will mein Leben lang die Schuld tragen. Ich kann nicht heim. Ohne den Benjamin. Da konnte Josef nicht länger an sich halten. Vor allen, die um ihn her standen. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Da stand kein Mensch bei Josef, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut. Dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, trete doch her zu mir. Und sie traten dazu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist. Es sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und er und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. In der Josefs Geschichte kommt fast nie das Wort Gott vor. Es gab 2 Mal in 10 Kapiteln. Los. Sonst die Geschichte beschrieben. Man hört von Ägypten, man hört von einer katastrophalen Dürre, von Hungersnot. Man hört von Leuten, die Getreide kaufen. Ja, das, was wir tagtäglich doch auch machen. Wir sind im Geschäftsleben und da gibt es Spannungen. Da sind Brüder, Familienprobleme, sieht man. Und man spürt, jeder Augenblick ist in der Gegenwart Gottes gelebt. Das will uns die Bibel zeigen. Also es muss gar nicht von Gott geredet werden. Gott braucht gar keine heiligen Räume oder irgendwelche frommen Zeichen oder irgendwas, sondern ihr tägliches Leben ist so unmittelbar zum lebendigen Gott hin. Wir sind ja heute in einer blinden, oberflächlichen Zeit, die es gar nicht mehr erkennen kann. Das will uns das Wort Gottes zeigen. Das sind Männer, die ihrem Geschäft nachgehen, die Geld ausgeben, die Sorgen und Ängste haben, aber ja nicht mal durch eine Papierwand getrennt ist der lebendige Gott. Und sie spüren gar nichts davon. Sie sind blind. Aber das ist so. Ich könnte die ganze Josefs Geschichte auch überschreiben, wie Gott Menschen führt. Jetzt weiß ich, wenn Sie über das Thema Führung Gottes in Ihrem Leben diskutieren, dann fragen Sie immer wieder, soll ich die erste oder die zweite Straßenbahn nehmen? Soll ich die Sylvia oder die Karin heiraten? Also wollen Sie immer von Gott ganz konkrete Weisungen haben? Soll ich nach Süden oder nach Norden in Urlaub? Ich glaube, das Missverständnis, was Führung ist, überhaupt das ganze Missverständnis, als ob in unserem Leben alles vorherbestimmt sei, das ist im Heidentum eine Vorstellung, aber nie im christlichen Glauben. Oder der Gedanke, als ob wir Menschen Marionetten an der Schnur wären und Gott ließ uns tanzen, stimmt doch gar nicht. Ist doch in Ihr Ermessen gesetzt, wann Sie heute Morgen aufgestanden sind. Ob Sie Kaffee oder Tee trinken zum Frühstück, Sie sind doch ein freier Mensch. Welche Automarke Sie kaufen. Es gibt so Skrupelchristen, die immer meinen von der Führung, sie müssen das alles von Gott vorherbestimmen lassen. Auch die Brüder Josefs haben ihr Leben völlig frei bestimmt. Wann gehen sie nach Ägypten? Das war ihre Entscheidung. Was heißt denn Führung? Gott will mich an einen Punkt führen, wo ich ihn überwältigend entdecken kann. Führungen Gottes sind dazu, ich soll Gott erkennen. Und das kann Gott auf ganz verschiedenen Wegen machen. Es ist mal wichtig, was man alles lernen kann in so einer Geschichte, wo Gott gar nicht oft vorkommt. Gott hat diese Brüder Josefs geführt, obwohl sie viele Dinge gemacht haben, die gegen Gott waren. Gott kann auch auf krummen Wegen führen. Er kann zu seinem Ziel kommen, er will sie ja zu einer Erkenntnis führen. Und deshalb, wenn sie sich da in ihren frommen Zwängen da den Kopf zerbrechen und meinen, das sei so wichtig. Nein, Gott will sie zu einer Erkenntnis führen, zu einer ganz wichtigen, großen Erkenntnis. Und das müssen wir zuerst mal rauskriegen. Was ist das wichtigste Thema dieser Josefs Geschichte? Schuld. Mir ist in der letzten Woche aufgefallen, ich habe viele Besuche gemacht und habe mit Menschen geredet, mit welch einer Schnottrigkeit, liebe Leute, das einfach vom Tisch wischen. Also ich habe doch mit Gott nichts ausgefressen, ich bin doch ein guter Mensch. Wie kommen Sie auf die Idee? Also wie ich? Na, also Schuld ist das Thema der Bibel. Schuld spielt in unserer Zeit eine ganz große Rolle. Was wäre unsere Presse ohne Schuld? Nehmen wir mal vor, was steht in der Zeitung noch drin, wenn man nicht Schuld an Menschen aufzeigen könnte? Vom Kreml bis zum Weißen Haus und von den Mächtigen in der Industrie und so. Schuld! Bis zum Autofahrer, der schuld war. Selbst beim Erdbeben. Da muss irgendeine Behörde schuld sein, dass sie Häuser so schlecht gebaut hat. Man muss irgendeinen Schuldigen nicht mehr haben. Wir sind Leute, die Schuld suchen. Und wir können viel erzählen von Leuten, die in unserem Leben sich versündigt haben. An uns, die Eltern und wie es alles falsch lief und der Lehrer war so ungerecht. Wir können alles immer von der Schuld erzählen. Die Bibel macht es anders. Die Bibel hat das Thema der Schuld nicht, wie es unsere Presse oder wie es Fernsehen macht, im Enthüllungsjournalismus. In den ersten Blättern der Bibel. Die erste Schuld, Sünde der Menschen. Und der Adam sagt ja, lieber Gott, du hast mir ja diese Frau gegeben, du bist ja eigentlich schuld. Der Mensch weist die Schuld von sich. Der Kain, soll ich meines Bruders Hüter sein? Wo Gott mit Menschen geredet hat, ist das Thema der Schuld dran. Jetzt stelle ich mal eine Behauptung auf, man kann Gott nur erkennen über seiner Schuld. Und darum gibt es heute so viele Schwierigkeiten, das Evangelium auszubreiten. In der ganzen Sendung Jesu ist das der Knotenpunkt, dass Jesus gekommen ist, Sünder selig zu machen. In unserer modernen Welt gibt es keine Menschen mehr, die sich als Sünder fühlen. Aber warum das Thema? Weil die Josefs Geschichte von diesem Thema handelt. Da waren Brüder, die haben den Josef als Sklaven verkauft, weil sie ein bisschen an ihm geärgert haben, weil sie ihn geneidet haben, was Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und sie haben keine Schuld. Sie sehen sie nicht. 10 Jahre leben sie, das erzählt die Bibel. Und das ist wunderbar, dass die Bibel das immer zeigt, bildhaft, wie das läuft mit der Schuld. Sie können es im Neuen Testament ganz ähnlich sehen, wie man Schuld von sich schieben kann. Es gibt ja andere Versuche, dass man in einem frommen Leben, das was Jesus und Pharisäern und Schriftgelehrten tadelt, in einem Eifer für Gottes Ordnungen, einer formalen Gerechtigkeit, ich tue doch alles, was mir aufgetragen ist, ich opfere und gebe Geld, den Gehorsam Gott gegenüber verweigert. Und man kann Schuld verdrängen, so wie es die Brüder verdrängen. Jeder von uns kennt diesen Mechanismus. In meinem Leben dauernd so. Ich verdränge dauernd Schuld. Ich will es doch nie zugeben. Alle sind Schuld, aber nicht ich. Wie will ich mich denn auch meiner Schuld stellen können? Sicher, man gibt zu, dass man Fehler hat und man hat Macken an seinem Charakter. Ja, natürlich. Aber Schuld, so wie die Brüder das wirklich sagen, im Brustton ihrer Überzeugung, wir sind ehrliche Leute. Wir haben niemand je etwas getan. Wir sind ehrliche Leute. Und dann kommt die Hungersnot und die Dürre und kein Tropfen Regen fällt mehr. Und man kann auf dem Acker nichts mehr ernten. Das sind Dinge, die vorkommen, schon bevor es Schwefelgase gab oder Kohlendioxid, nicht? Das haben manche auch vergessen. Katastrophen gab es schon immer, nicht bloß die Technik. Sieh, die Technik ist besonders schlimm, aber die ist auch schuld, nicht? Aber das gab es irgendwo. Und jetzt gehen sie nach Ägypten und irgendwo, und da kommen Schwierigkeiten. Es läuft alles noch ganz normal, da ist ein gestrenger Herr, der mit ihnen hart ins Gericht geht. Und da passiert ein Wunder, ich nenne es ein Wunder, dass plötzlich das Gewissen im Herzen dieser Männer anfängt zu reden. Sie haben das ja oft auch gelesen bei Prozessen oder so, oder dass Leute, irgendwelche Menschen, die im Krieg schreckliche Dinge gemacht haben, überhaupt nie Reue empfinden. Das Gewissen ist von uns im Laufe der Jahre so dick gepanzert worden, dass es wirklich gefühllos und völlig kalt sein kann. Sie können ihr Herz und ihr Gewissen so abtöten, dass sie gar nichts mehr empfinden. Das ist ein ganz großes Wunder und Machtzeichen Gottes, wenn ihr Gewissen redet, wenn sie drunter leiden. Es kommt ja bei uns oft, wenn wir in ein Grab hintreten, würde ich sagen, ach, hätte ich doch der Mutter noch diesen Wunsch erfüllt. Es ist was Wunderbares, wenn ihr Gewissen spricht, wenn Gott in ihr Gewissen hineinreden kann, weil das der Schlüssel zu einer ganz neuen Gottesbegegnung ist. So sagt uns die Bibel. Und die Brüder Josefs, die wachen plötzlich auf. Darum ist mir noch wichtig, weil manche immer die Bibel vielleicht ein bisschen so schnuddrig lesen und dann denken sie, ach, der Josef hat seine Brüder eben ein bisschen so in Schwitzkasten nehmen wollen, hat sie geängstet, es war persönliche Rache. Das ist nicht der Fall. Josef ist in diesem Augenblick ein Seelsorger und diesen Dienst sollten wir als Christen einander tun, Seelsorge üben. Jeder Seelsorger steht in einer großen Gefahr, dass er in dem entscheidenden Moment, wenn es um die Aufdeckung der Schuld geht, sagt, ah ja, wir sind ja alle auch fehlerhaft. Und er verharmlost. Das ist deshalb so schlimm, weil dann die Gerechtigkeit nie ans Licht kommt. Wir bleiben dann noch unter dem Betrug des Ungehorsams und der Sünde. Darum ist das so wunderbar. Sie wissen es doch nachher, wie Josef weich ist, er weint. Ein erbärmliches Bild. Aber ein Seelsorger muss hart sein. Das ist wie ein Chirurg, wenn der nicht von dem Eiterherd oder von dem bösartigen Gewebe nicht alles rausschneidet, dann kommt doch die Krankheit wieder. Es muss am Grund besiegt sein. Und darum ist heute das mit unserer Weichheit gar nicht richtig. Gott will immer klare Linien haben, klare Ordnungen. Das ist doch ganz wichtig. Wo hat die Toleranz ihren Platz? Warum ging es letzten Sonntag? Und wo ist die Strenge gefordert? Da, wo es um die Heilung eines Menschen geht. Darum handelt doch dieser Josef so deutlich an seinen Brüdern und nennt ihnen das ganz, ganz klar, worum es geht. Gottes Seelsorge an den Brüdern. Und sie müssen das erkennen. Jetzt muss ich über diese Schuld noch ein bisschen reden, wie ihnen plötzlich die Schuld bewusst wird. Man kann ja lange über Schuld reden. Zurzeit wird es in den, das ist vielleicht der große Schade der gegenwärtigen Christenheit, wenn Sie mich fragen, was ist doch der Grundschaden unserer Christenheit gegenwärtig in Europa oder in Deutschland? Wir reden über Schuld, bis hin zu manchen Versen im Losungsbüchlein, behandeln wir es immer nur als die Schuld der Mächtigen und die Verhängnisse und die Ereignisse und so. Und wir reden nicht von dem Hauptproblem, dass Gott mich nicht segnen kann, weil Dinge zwischen ihm und mir nicht in Ordnung sind. Das ist doch die Not der Schuld. Dass ich nicht über Schuld irgendwo anders rede. Man kann in Hauskreisen sogar über die Entschuldung der dritten Welt reden. Das ist wichtig, ganz bestimmt. Aber man vergisst darüber, dass es ein viel aktuelleres Problem gibt, dass unsere Ehen vergiftet sind, dass unsere Familienverhältnisse oft im Streit gelebt sind, dass wir selber im Zwielicht leben, weil Dinge in unserem Leben mit Gott nicht in Ordnung gebracht worden sind. Und man kann Schuld selbst massive Schuld verdrängen. Und noch viel schöner vergessen. Vergessen ist eine wunderbare Gabe. Sie sind abends schwermütig und am Morgen machen Sie auf und sind heiter. Sie haben es vergessen, was Sie gestern bedrückt hat. Es ist so wunderbar, dass man vergessen kann. Sie sind heute belastet über, dass Sie einem anderen vielleicht ins Auto reingefahren sind und es hat Schaden gegeben. Und dann vergessen Sie es im Laufe der Tage. Ist doch schön, man vergisst das Schwere. Und so nehmen wir auch das Vergessen der Schuld, also was Gutes dabei ist, da ja nichts bereinigt worden. Schuld, ja, wie kann Schuld bewältigt werden? In unserer Welt gibt es keine Bewältigung der Schuld. Wie denn auch? Mahnmale kann man bauen, der Schuld. Wie will man Schuld bewältigen? Nimmer davon reden, immer dran denken. Schuld, wie soll man das machen? Ich vergleiche Schuld immer gern mit Atommüll. Der strahlt immer weiter, den kann man vergraben irgendwo, aber man kriegt ihn nicht los. Die unheilvolle Wirkung geht immer weiter aus, wenn diese Dinge noch da sind. Wir spielen ja heute mit so vielen tödlichen Dingen und wissen gar nicht, was unser Menschenleben zerstört. Und Sie können es dann bloß sehen, dann ist alles ganz harmlos. Nein, doch, das wird weitergehen und das belastet Ihr Leben ganz tief. Gott will Gerechtigkeit. Gott ist ein heiliger Gott und Sie können die Größe, Majestät und Heiligkeit Gottes daran erkennen, wie Gott Schuld richtet. Dass heute die Listen in den Wartezimmern der Psychologen immer länger werden, das überrascht mich nicht. Weil Christen Seelsorge versäumen. Ein großer Teil dieser Nöte und Schwermutsfälle wären reif für die Seelsorge. Wie wollen Sie mit einem Ehebruch fertig werden, mit einem unrechten Geldbetrag bei Ihnen, wenn Sie es nicht vor Gott bereinigen? Bei Menschen gibt es ja gar keine Bereinigung. Wenn Sie nicht die Vergebung Gottes erfahren haben, wie wollen Sie mit Streit und was unser Leben vergibt, wenn Sie es nicht irgendwo gelöst haben? Und dieses dumme Reden vom lieben Gott, das so falsch ist, weil Gott um unseren Willen ein Gott ist, der das Böse klären will bis zum Letzten. Weil er uns neu machen will und verändern will. Er will uns doch nicht oben pusten und dann sagt, du bist jetzt eben ein neuer Mensch. Er will uns verändern durch und durch wie die Brüder. Es geht um eine Bekehrung der Herzen, eine Umwandlung. Die Kraft des Evangeliums ist immer das gewesen, dass ein Leben revolutioniert wird aus der Vergebung der Schuld. Das war das Thema und das ist auch heute. Es gibt keine andere Erweckung in unserem Land. Nicht mit der Gottesdienstreform, mit neuen Liedern geht's los, sondern dass Menschen vor Gott erneuert und verändert werden in der Wurzel ihres Herzens. Und da muss alles ins Licht. Lesen Sie doch die Geschichten, wie das immer wieder war. Wo ist die Reformation angefangen mit Martin Luther? An der Buße, an der Umkehr zu Gott, an der Frage, wie wird mein Leben neu? So war es in all den anderen Erweckungen auch in unserer Stadt. Und da gibt es gar keine Entschuldigung mehr, da kann man nichts weglegen. Die Brüder müssen durch die ganze Tiefe hindurch. Wie plötzlich der Benjamin der Angeklagte ist. Und der Ruben, der Älteste, der stimmt ja, er hat ja eigentlich dieses Ganze nicht gut geheißen, aber er hängt mit drin und er muss sagen, wir haben das an unserem Bruder verschuldet. Ich habe Ihnen schon ein paar Mal gesagt, wenn Sie Krankenbesuche machen. Ich habe oft Leute gefragt, was bewegt Sie in der Stille? Leute, die nie in eine Kirche gehen. Und dann kommt plötzlich raus, ich habe an meiner Mutter nicht recht gehandelt. Das ist im Heidentum schon ein Wissen, dass es ein Verhängnis der Schuld gibt. Wir Christen wollen, dass Menschen frei werden, dass sie fröhlich werden, dass sie vergessen können, dass sie das Alte bewältigen und weglegen. Sprechen Sie mit Menschen über die Vergebung der Sünden, auch wenn Sie jemand auslacht, macht doch nichts. Bieten Sie diese freie Vergebung an, denn alle unsere Erklärungsversuche helfen doch nicht weiter. Da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Die Angst im Innersten, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Psalm 90, du stellst meine Missetaten vor dich, meine unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Wissen Sie, warum die Menschen um uns her so traurig sind und bei allem Wohlstand nicht glücklich werden. Sagen Sie im Ernst, was soll das Leben bieten können? Und wenn Sie im Urlaub viermal um die Welt rumchatten, wo wollen Sie ein Glück finden? Wenn Sie belastet sind, wie viele Menschen leiden drunter, wie sie Geschäftskollegen fertig gemacht haben, wie sie mit Intrigen ihre Position erobert haben, wie sie mit unrechten Dingen und Korruption ihren Weg geschmiert haben. Was ist das heute in unserer Gesellschaft? Und niemand von den Christen ist in der Lage zu sagen, das ist Thema vom Evangelium, das eine große Thema, Schuld und Vergebung. Und als endlich einer anfängt, der Judas, sagt, wir haben vor Gott viel auf unser Leben geladen. Ich kann es nicht mehr hören, wenn Christen heute in der Welt immer so tun, als ob sie die besseren Politiker wären und die besseren Wirtschaftler. Sind wir doch gar nicht. Wir sind nicht klüger als die anderen. Wir können Menschen nur erzählen, wir haben in unserem Leben ein Wunder erlebt. Und jede Stunde meines Lebens ist geprägt davon. Viel Versäumnis, viel Unrecht. Sie haben auch viel vielleicht sehen können von Dingen, die ich falsch gemacht habe. Aber ich habe das Erbarmen Gottes ergreifen dürfen, seine Gnade. Und wo das Josef merkt, da ist eine Herzensänderung passiert. Vorher zerreißen sie ja nur ihre Kleider, da waren sie nur empört. Wo das wirklich durchgeht bis innen. Alle andere Vergebung hat sowieso keinen Wert, die nicht durchgeht bis innen. Da weint Josef. Jetzt sagen Sie mir, wo gibt es sowas in der Welt? Haben Sie das schon mal gesehen? Dass ein Richter sagen kann, jetzt muss ich dich nimmer bestrafen. Dass ein Richter weint und sich freut und sagt, jetzt ist alles gut. Gott will uns doch nicht zerbrechen mit seiner harten Seelsorge. Er will uns doch bloß dahin führen, wo er uns seine Vergebung zuteilwerden lassen kann. Weil Gott nicht das Unrecht absegnet. Er will eine Änderung. Und Sie haben es doch die ganze Zeit gemerkt, der Josef ist doch ein Vorbild, ein Typ von dem, was man später an Jesus sieht. So kann man bloß noch Jesus beschreiben. Es gibt gar keine andere Beschreibung für Jesus. Der bloß wartet, bis endlich die Brüder erkennen. Und merken, was nicht recht war. Und dann sagt er, merkt ihr nicht, dass Gott euch geführt hat, dass euer ganzes Leben jetzt, das ist Führung Gottes gewesen, dass ihr an den Punkt kommt und nicht um euch zusammenzustauchen, sondern jetzt stehen euch die fruchtbarsten Gegenden des Landes offen, siedelt, baut an, Gott will euer Leben. Und ihr dürft euren Beruf ergreifen, ihr dürft Viehhirten sein im Land Gosen, holt den Vater, baut Häuser und lebt. Unterm Segen Gottes. Also, es ist so wichtig, dass wir wieder merken über der Josefsgeschichte, worum es geht. Und wie wunderbar unser Heiland Jesus in unserem Leben vergeben will. Jetzt wollte ich, dass Sie in Ihrem Leben diese befreiende Kraft wieder erfahren. Jakob Krüger ging in seiner Auslegung so weit, dass er sagt, die Ägypter haben viel eher gemerkt, wer Josef war. Und so ist immer wieder, die Leute von der Welt, die kommen viel leichter zum Glauben. Und wir sehen uns an dem Tag, wenn es die Brüder Jesu, das Volk Israel mal merkt. Und die Gnade Jesu ergreift. Ja, sicher. Aber es kann auch sein, dass man im frommen Trott mitläuft, in der Tradition und gar nicht mehr weiß, was Vergebung ist. Und dann sind es wirklich Leute, die von irgendwo herkommen, aus großer, schwerer Schuld, und befreiend erleben, das ist die größte Gotteserfahrung, die man in dieser Welt machen kann. Schuldvergebung, da wird man ein Leben lang nicht fertig. Die Gnade Gottes ergreifen, die so überwältigend ist, die Führung, dass er mich immer wieder dahin führt, wo ich neu seine Liebe empfangen kann. Und ist das wahr, ist Jesus so weich, dass er über meiner Sünde weint, ja, über meiner Gottesferne. Die schlimmste Sünde ist, ihn nicht zu kennen und ihn wegzustoßen, ihm wegzulaufen. Ach, das ist doch herrlich, dass wir heute, und dass ich es Ihnen sagen darf, dafür ist Jesus gestorben, um Ihre Sünde zu tragen, Sie mit Gott zu versöhnen, dass Sie sagen, ich fürchte nichts mehr. Ich fürchte keine Menschen mehr, keine Traurigkeit, keinen Tod mehr. Ich habe keine Angst mehr vor dem ewigen Gericht Gottes und vor der Hölle, weil ich weiß, Jesus hat meine Schuld getragen. Und er hat mich versöhnt und hat mich gerecht gemacht. Ich will es Ihnen zurufen, dass Jesus Sie einlädt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Amen.